Ja, lecker mehr. Bin ich jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein. Mit Daniela Bach. Hallo, ich bin's, Daniela, und ich freue mich, dass du bei Meno Mio wieder mit dabei bist. Und ich kann dir jetzt schon versprechen, es wird spannend, es wird aufschlussreich und es wird bestimmt den ein oder anderen Aha-Moment geben, sicher auch bei mir. Thema diesmal ist nämlich die Symptome der Wechseljahre. Und da ergeben Recherchen mittlerweile eine wirklich breite Range. Während manche Quellen von rund 40 sprechen, gibt es auch schon Bücher und andere Expertinnen und Experten, die von an die 70 Symptome der Wechseljahre ausgehen. So oder so, es sind reichlich Anzeichen, die darauf aufmerksam machen, dass der hormonelle Umbau, wie es so schön heißt, begonnen hat. Und ich freue mich sehr, dass ich für dieses Thema Gynäkologin und Health Coach Daniela Bach gewinnen konnte. Dani, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf. Hallo Daniela.
Wir haben das jetzt im Vorfeld ganz kurz abgeklärt. Während für mich Dani gar nicht geht, ist für dich Daniela viel zu offiziell. Also du bist die Dani, ich bin die Daniela. Voll genial, super.
Ja, passt.
Ärztinnen und Ärzte nehmen sich im Schnitt rund 7 Minuten für ihre Patientinnen Zeit. Reicht dir das? So steht es auf deiner Homepage glückssprechstunde.de. Fast schon ein bisschen, naja, provokant. Scheinbar reicht es dir ja nicht, liebe Dani, denn du hast 2022 die Glückssprechstunde gegründet und damit den klassischen Weg der Medizin in Kliniken und Praxis verlassen. Du bist aktuell nicht ärztlich tätig und hast einen ganz besonderen Ort für Frauen erschaffen. Aber erzähl mir du ganz kurz, bitte.
Ganz genau so ist es. Ich starte mit der Eingangsfrage, ob mir das gereicht hat. Nein, es hat mir hinten und vorne nicht gereicht und es hat auch meinen Patientinnen nicht gereicht. Und man hat dann in der Praxis dieses doofe Gefühl, dass man hätte mehr tun können. Und das wollte ich so nicht mehr. Und ich habe mich entschieden zu gründen und bin jetzt unternehmerisch tätig und berate Frauen zur Frauengesundheit ganzheitlich und gehe tatsächlich auch in Unternehmen und kläre dazu Frauengesundheitsthemen auf. Natürlich sind die Wechseljahre ein Hot Topic par excellence aktuell und ich freue mich, dass die Unternehmen sich da auch informieren und für ihre Mitarbeitenden Programme erstellen wollen, um unterstützend tätig zu sein und dass Zyklusgesundheit kein Tabu mehr ist und dass es peu à peu genauso selbstverständlich wird wie Rückengesundheit eben im Unternehmen auch. Und in all diesen Sparten kann ich beratend tätig sein und kann wirken und kann vor allen Dingen mir Zeit nehmen im Gespräch.
Ja, voll schön. Also ja, auch in Österreich merken wir das Thema Wechseljahre oder überhaupt Frauengesundheit, ja, also auch Zykluswissen und so weiter, poppt langsam, aber doch auf. Genau. Du hast schon gesagt, Zeit und auch Wissen. Es gibt ja auch leider so wenig Ärztinnen und Ärzte, die über die Wechseljahre Bescheid wissen. Das sind zwar riesengroße Themen, die eben bei vielen deiner Ex-Kolleginnen und Kollegen, muss man dann eigentlich sagen, beim Thema Wechseljahre einfach fehlen. Also drum nochmal, es freut mich wirklich umso mehr, dass du dir wirklich viel Zeit freigeschaufelt hast, weil, sagen wir vielleicht gleich im Voraus, wir nehmen zu diesem Thema 2 Episoden auf. Also ein Riesenthema aufgeklustert in 2 Episoden, weil diese Symptome der Wechseljahre wirklich viele sind und ein großes Thema sind. Bevor wir loslegen, so ein Glück heißt meine Einstiegsroutine und das ist deine Gelegenheit, um mit dem größten Irrglauben zu deinem Thema aufzuräumen. Bitte vervollständige also, so ein Glück, dass
wir endlich offen über die Wechseljahre sprechen und festgestellt haben, es braucht nicht diesen Hauch von altem Eisen, den das früher umweht hat, sondern das sind lauter Powerfrauen, die wir mit dieser offenen Kommunikation bestmöglich fördern können.
Ich habe es eingangs eben schon kurz erwähnt. Die einen sprechen von 40, die anderen von an die 70 Symptome. Und auch die Altersgrenze rutscht ja für die Wechseljahre immer weiter nach unten. Rund um 35 Jahre, rund um 38 Jahre. Kann man das deiner Meinung nach so genau festlegen, wann es nun wirklich losgeht?
Ich finde diese Frage wunderbar. Denn das Ding ist, wir wissen statistisch gesehen eigentlich nur sicher, dass in unseren Breitengraden, also in Deutschland, in den USA, das Alter bei der Menopause, also bei der letzten Blutung im Leben einer Menstruierenden, bei 52 liegt. Jetzt ist es aber mit der Symptombreite ein bisschen anders bestellt. Während also, wenn wir sagen, 52 ist das statistische Menopausenalter, da sind auch Frauen dabei, die mit 45 ihre letzte Blutung haben. Das sind Frauen, die mit 55 die letzte Blutung haben. All das ist ja Streubreite. Und wir wissen, die Symptomdauer reicht von 3 bis 11,8 Jahren. Das heißt, wir haben ein riesiges Fenster und damit erklärt sich auch dieses, kann das nicht auch schon in den 30ern losgehen? Ja, kann es, durchaus. Denn die hormonellen Veränderungen gehen dieser letzten Blutung um Jahre voraus. Und so ist es gar nicht so unüblich, dass eine Frau mit Mitte, Ende 30 erste Veränderungen bemerkt. Und es ist ganz, ganz wichtig, da offen drüber zu kommunizieren und darüber aufzuklären, dass die Frauen eben einfach wissen, was passiert da, warum passiert es. Und noch viel wichtiger, was kann ich für mich tun, jetzt in dieser Zeit und in all den Jahren, die da noch kommen mögen.
Zwei Dinge, die wir vielleicht auch vom Beginn an vielleicht nochmal klären sollten. Erstens die 4 Phasen und zweitens diese wirklich saudepperten, ich sag's wie es ist, Aussagen von Ärzten, na, für die Wechseljahre, da sind sie doch noch viel zu jung oder auch so wie es ich gehört habe, ja, aber sie haben ja die Regel noch, ja, oder auch wo viele Frauen glauben, ich habe die Regel noch, ich habe mit Wechseljahre nichts am Hut. Also diese zwei Dinge, sie sind viel zu jung, das haben wir gerade geklärt, nein, Wechseljahre gehen tatsächlich rund um 40, sagen wir mal so, Mitte 30 los und haben auch nichts damit zu tun, ob du die Regelblutung noch auch regelmäßig hast oder nicht.
Auch das, die Symptome gehen dem voraus, ne? Und wir haben noch gar nicht über die Frauen gesprochen, die einfach früher ihre Menopause haben. 1% der Frauen haben die Menopause, also die letzte Blutung, vor ihrem 40. Lebensjahr und 0,1% vor dem 30. Auch diese Gruppe gibt es und auch diese dürfen wir nicht vernachlässigen und dürfen wir mit so einem Satz, das können die Wechseljahre nicht sein wegen des Alters, nicht vom Tisch wischen. Das geht nicht, ja? Wir müssen die Frauen ernst nehmen. Das ist mir ein wichtigstes Anliegen überhaupt. Und du hast vollkommen recht, es gilt auch nochmal die Phasen zu klären. Es geistern immer Prämenopause, Menopause, Postmenopause. Was ist eigentlich das Klimakterium? Das klingt da auch noch irgendwie so mit. Die Perimenopause und es wird alles so in einen Topf geworfen und leider lese ich es auch immer noch in selbst großen Zeitschriften, dass da einiges durcheinander gerät. Also von was sprechen wir? Die Prämenopause ist die Zeit vor der Menopause. In der Prämenopause haben wir die gesamte fertile Zeit einer Frau, die fruchtbare Zeit ab der Menarche, also ab der ersten Blutung bis zum Eintritt in die Perimenopause. Das ist eine weite Range und es hat erstmal mit Menopausensymptomen noch nichts zu tun. Denn wenn die starten, sprechen wir von der Perimenopause. Und wir haben es gerade schon gehört, der Beginn ist nicht scharf zu ziehen. Wir können nicht sagen, ab Alter 35 bist du in der Perimenopause. Nein, es ist so individuell, wie wir Frauen individuell sind. Peri ist die Vorsilbe für rundum herum. Also Perimenopause rund um die Menopause herum. Und die Menopause eben statistisch bei uns mit 51, 52 Jahren. Wir haben eben schon gehört, das kann auch mal jemand mit 45 sein, es kann jemand mit 55 sein. Die Menopause. Und das ist knifflig, weil das im deutschen Sprachgebrauch anders ist als im amerikanischen und englischen Sprachgebrauch. Die Menopause bezeichnet nur die letzte Blutung im Leben einer Frau. Das bedeutet, wir wissen erst, wenn ein Jahr danach keine Blutung mehr aufgetreten ist, das war tatsächlich die Menopause. Und das bedeutet auch, die Menopause nach unserer Definition ist nur wenige Tage lang, je nachdem, wie lange eben diese letzte Blutung dauert. Das ist nicht ein langer Zeitraum, das ist im englischen Sprachraum anders, ne? Da ist alles, Menopause ist so das große, die Wechseljahre, ja, sind die Menopause. Das wäre bei uns ein Wort, das sehr selten genutzt ist, das Klimakterium. Oder wir nutzen eben weiter das Perimenopause, rund um die Menopause herum. Hat die Frau ein Jahr lang sicher nicht mehr geblutet, wissen wir, ab dem Zeitpunkt ist sie postmenopausal. Das sind so diese großen Gruppen. Und ich glaube, wenn wir die schon mal klar haben, können auch die Frauen ganz anders gegenüber ihren GynäkologInnen auftreten und können sagen, nein, ich weiß genau, wo ich stehe und ich brauche jetzt Beratung zu genau diesem Thema.
Ja, voll gut, dass du das noch einmal und so klar und deutlich erklärt hast, weil es ist immer noch, wo viele Frauen eben Menopause und Wechseljahre nicht wissen, wie und was. Es ging mir ja selber so. Also bis zu Menomio dachte ich, in Deutschland sagt man Menopause und in Österreich Wechseljahre, weil ich es nicht besser wusste. Also auch dieses mit der Menopause und dann bist du halt postmenopausal, war für mich etwas Neues, weil, also ich habe ja von 4 Phasen und so überhaupt keine Ahnung gehabt, wie eben ganz, ganz viele Frauen. Gibt es eigentlich für jede Phase so die passenden Symptome? Also Prämenopause haben wir jetzt schon gelernt, das ist jede Frau, sobald sie die Regelblutung hat. Ja? Die Perimenopause, das ist eben das, was man nicht so schlagend machen kann. Und da würde ich vielleicht auch noch ganz gern sagen, Dani, du hast gesagt, es ist so wichtig, die Frauen ernst zu nehmen. Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, als Frau zu erkennen, wie individuell die Wechseljahre sind. Nur weil es bei mir so ist, muss es bei dir nicht so sein und umgekehrt. Also ich glaube, dass spätestens mit so den ersten, ich sage mal, Unregelmäßigkeiten, Anzeichen oder wo du da denkst, what the fuck ist los mit mir? Spätestens dann, am liebsten schon viel früher, aber spätestens dann vielleicht einmal zu einem Buch greifen, einen Podcast anhören, um sich zu informieren, was könnte das sein, worauf muss ich achten? Also diese Individualität, die ist mir genauso wichtig wie das Thema ernst nehmen und sich eben Wissen aneignen, weil dann kann eben ganz anders Ärztinnen und Ärzten gegenüber auftreten. Kurzes Plädoyer von meiner Seite.
Unbedingt kann ich zu 300% genauso unterstützen. Es geht darum zu sehen, wie bunt wir Menschen sind, wie bunt wir Frauen sind. Genau das ist es. Und das schließt auch ein, dass wir daran denken müssen, dass eben nicht nur Frauen in die Wechseljahre kommen, sondern auch Transgender-Personen erleben hormonelle Umstellungen. Also das Leben ist bunt. Die Symptome sind bunt. Und du hast es schon anklingen lassen, die Symptome in der Perimenopause sind unter Umständen ganz anders als das, was später so in der Postmenopause auf uns wartet. Denn wir haben mit unterschiedlichen Hormonsituationen zu tun. In der Perimenopause ist unser Hormonstatus wild. Wildestens. Also du kannst dir eine wilde Hormonachterbahn vorstellen. Warum ist es so? Was in der Perimenopause passiert, ist Folgendes. Es wird immer mal wieder Zyklen ohne Eisprung geben. Die hast du in der Prämenopause auch schon, die merkst du nicht und die machen dir auch erstmal keinen Trouble. Aber bleibt der Eisprung aus, so bleibt die Gelbkörperbildung aus. Und wie der Name schon sagt, Gelbkörper ist der Ort der Gelbkörperhormonbildung. Das bedeutet, da wird das Progesteron gebildet im weiblichen Körper. Habe ich keinen Gelbkörper, fehlt mir das Progesteron aus dem Gelbkörper. Das merkt wiederum mein Gehirn, was immer in Kommunikation mit meinen Eierstöcken ist. Und es merkt, oh, irgendwie machen die Eierstöcke ihren Job nicht. Ich sende Botenstoffe aus, die den Eierstock stimulieren, mehr Hormon zu machen. Was macht der Eierstock im nächsten Zyklus? Der macht extra viel Östrogen, macht seinen Job extra gut. Und dann haben wir was ganz Schräges. Wir haben in der Perimenopause durchaus Phasen mit einem zu viel an Östrogen, einer relativen Östrogendominanz. Und die merken die Frauen natürlich ganz anders mit anderen Symptomen als den Östrogenmangel. Ein zu viel an Östrogen kann Wassereinlagerungen machen, die haben Brustspannen. Es gibt Frauen, die sagen, ich habe das Gefühl, ich habe eine Körbchengröße mehr plötzlich. Die haben Schmerzen, die haben, wenn sie abends die Socken ausziehen, sehen sie die Sockenrillen noch am Bein. Die haben das volle Bild einer PMS-Symptomatik. Die fahren aus der Haut und denken eine Sekunde später, wo kommt die Stimme her? War ich das jetzt gerade? War doch eben gerade noch alles gut. Dieses What the fuck, was du gesagt hast. Ja, genau das. Ja, dass man denkt, hoppala. Eben war ich noch total ausgeglichen und jetzt bin ich der Grinch. Wie konnte das passieren? Das sind genau diese hormonellen Turbulenzen in der Perimenopause. Schauen wir uns den Hormonstatus in der Postmenopause an. Ist der viel seichteres Gewässer. Wir haben niedriges Östrogen, weil der Eierstock erschöpft ist. Die Eierstockreserve ist aufgebraucht, da wird kein Östrogen mehr synthetisiert. Dieses Östrogen fällt also weg, das Progesteron ebenfalls. Wir haben hohe stimulierende Hormone, weil unser Gehirn immer noch alles gibt, den Eierstock nochmal zu befeuern. Aber das ist stabil insgesamt. Das heißt, wir kommen zu so einem Steady State Und auch die Symptome sind dann Hormonmangelsymptome und eben nicht mehr dieses Auf und Ab von eben noch Schwitzen, dann schon wieder Östrogendominanzsymptom. Wo bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich und was passiert hier mit mir?
Aber diese Achterbahnfahrt, weil es gibt ja auch diese Drittelregelung, ein Drittel der Frauen, die eben gar nichts davon merken, ein Drittel der Frauen, denen es so lala geht, aber ein Drittel der Frauen, die sind Europapark-Dauerticket.
Genau so ist es.
Woher kommt das dann?
Wir wissen von anderen Krankheitsbildern, dass es häufig um ein Ansprechen auf die hormonellen Signale geht. Auch da, wir sind mitten in der Gender Data Gap. Es gibt noch keine validen Daten, das zu beantworten. Ich wünschte, ich könnte sagen, Studie X hat gezeigt, das liegt an. Wir wissen, es gibt eine familiäre Vergleichbarkeit von Menopausenalter und Menopausenverläufen. Also es lohnt sich durchaus mal in der eigenen Familie, die Mama zu fragen, die Tante zu fragen, wie war das bei dir? Wie alt warst du, als es anfing? Was hast du bemerkt? Da gibt es durchaus, wie gesagt, so familiäre Konstrukte, wo ich das wiedererkennen kann, ne? Was meine
muss
Mama durchgemacht hat.
Muss aber nicht sein.
Na, alles kann nichts.
Genau,
alles kann nichts.
Bei uns auch schon bei der Regel, also während meine Mutter furchtbar gelitten hat, ich hatte nie ein Thema, meine Tochter wieder, der geht's gar nicht gut.
Und genau das ist das Ding, ne? Jeder Jack ist anders. Also es gibt in der Medizin zum einen kein Immer und kein Nie. Ja, es gibt immer nur statistische Häufungen. Das sagt aber gar nichts für das Individuum. Das kann sein, ich gehöre zur statistisch wahrscheinlichsten Gruppe. Es kann sein, ich bin die Ausnahme. Und dann muss ich trotzdem wissen, wie ich gut für mich sorgen kann. Und es gibt in der Medizin und insbesondere in den Wechseljahren und in den Wechseljahressymptomatik und der Therapie der Beschwerden kein One-Size-Fits-All. Und ich gehe noch weiter. Es gibt sogar intraindividuelle Unterschiede. Das heißt, was mir diesen Zyklus vielleicht gut geholfen hat, muss nicht das sein, was ich nächsten Zyklus fühle. Deshalb ist es so wichtig, wie du sagst, sich zu belesen, sich einfach kundig zu machen, was ist denn insgesamt in diesem Werkzeugkoffer und dann das Passende auszupacken, was mir hilft.
Und auch diese Selbstfürsorge und Selbstverantwortung zu übernehmen. Also selbst der ärztliche Rat von fundierten Expertinnen und Experten muss auch nicht immer passen, weil ich muss selber spüren können und erfahren können, wie es mir geht. Dani, was man ganz schnell mit den Wechseljahren in Verbindung bringt, sind eben so plakative Symptome wie die Hitzewallungen, die Schlafstörungen und die Gewichtszunahme. Warum sind ausgerechnet die so, ja, bekannt?
Das ist tatsächlich tradiert, ne? Also wenn wir so an unsere Vorstellung der Hitzewallung denken wir an Wechseljahre. Genau das ist es. Wenn wir an Wechseljahre denken, denken wir an die Frau, die eine Hitzewallung kriegt, die plötzlich schwitzen anfängt, Strickjäckchen auszieht, danach wieder friert, Strickjäckchen wieder anzieht. Das sind so die Bilder, die wir von den Wechseljahren auch im Kopf haben, weil das die Bilder sind, das Maximale war, was wir erlebt haben bei unseren Müttern, bei der Generation unserer Großmütter. Über Wechseljahre wurde nicht kommuniziert. Das bedeutet auch, dass alle anderen Symptome nicht kommuniziert wurden. Es wurde nicht berichtet, wie geht's diesen Frauen sonst noch so? Haben die Herzklopfen bis zum Hals? Haben die Schwindel, dass sie vielleicht gar nicht aufstehen können? Haben die einen Brennen auf der Zunge? Von vaginaler Trockenheit brauchen wir gar nicht reden. Das wurde nicht kommuniziert. Über die Wechseljahre sprach man nicht. Und in vielen Fällen ist es auch so, spricht man noch nicht. Deshalb ist es so wichtig, dass mit genau diesen Aufklärungsangeboten, mit Podcasts, mit Literatur, mit Social Media zu durchbrechen und den Frauen zu sagen, ja, es sind Hitzewallungen, es sind Schlafstörungen, es sind Gewichtsunterschiede, es ist eine Zunahme am Bauch und es ist so viel mehr als das.
Genau. Was mir zum Beispiel wirklich fast Angst gemacht hat, sind diese Konzentrations- und Gedächtnisschwierigkeiten. Also auch PMS ist was, was ich vorher nicht kannte. Und jetzt so die Tage vor der Regel, es ist wirklich schwierig. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, mir fällt tatsächlich manchmal der Name meiner Tochter nicht ein. Ja, von Schlüssel vergessen oder irgendwo hinzugehen mit einem Ziel, also ich wusste nicht mehr, was ich will. Und da rede ich jetzt nicht von kurz einmal den Faden zu verlieren, sondern wirklich schon fast ein bisschen so, ja, bin ich jetzt dement? Habe ich auch schon mal eine Folge dazu aufgenommen mit der Julia Reichert. Aber dieser Brain Fog, wie er eben genannt wird, der macht vielen Frauen Angst und ist, glaube ich, auch ein eindeutiges Zeichen der Perimenopause, oder?
Absolut, genau so ist es. Und wir sind jetzt in ganz, wenn ich sage schwierige Zeiten, klingt es so dramatisch, aber was jetzt dazu kommt, nach Covid haben so viele Frauen über Long-Covid mit Brain Fog zu tun und die können das eine vom anderen ganz schlecht unterscheiden. Und die gehen zum Hausarzt, die gehen zum Neurologen, weil sie verzweifelt sind und weil sie Angst haben, es könnte jetzt für immer so bleiben. Dieses Bild des Nebels im Kopf, ne, beschreibt ja im Grunde, dass unsere Kognition, also unsere kognitiven Fähigkeiten, das Gedächtnis, ja, hier loslaufen, da noch wissen, was ich wollte, das Merken, wenn ich mir was nicht aufschreibe, ist es plötzlich weg aus dem Kopf. Ja, all diese kleinen Dinge, Wortfindungsstörungen, du hast es wunderbar plastisch beschrieben mit dem Namen deiner Tochter, dass man im Gespräch nicht die komplizierten Fachwörter nicht mehr kann, sondern einfachste Worte fallen einem nicht mehr ein und man hängt sich an diesem Wortverlust so auf, dass das Gespräch stockt, weil man auf das Wort nicht kommt. So. Und all diese Symptome kann die Perimenopause machen. Und kann eben auch Long-Covid machen, Post-Covid machen. Der große Unterschied, Frauen, die perimenopausal sind, können planen. Also die können strukturiert Pläne machen und Dinge angehen. Das kann ein Long-Covid-Patient, eine Long-Covid-Patientin in der Regel nicht mehr. Das hilft häufig schon so ein bisschen ein Hin zu sein in diese Richtung. Und auch ganz verrückt, wenn man anschaut, in objektiv messbaren Tests für Demenzerkrankungen schneiden die Perimenopausenfrauen nicht schlechter ab. Das heißt, die können das sehr wohl alles abrufen und die haben einen subjektiv starken Leidensdruck. Gleichzeitig zeigen die objektiv messbaren Daten, es ist okay, das Gehirn funktioniert, es macht seinen Job gut. Ja, also keine Sorge, es ist keine Demenzerkrankung und es hat auch nichts gemein mit einer Demenz und es erhöht auch dein Risiko für eine Demenzerkrankung erstmal nicht nach dem, was wir bis jetzt wissen, ne? Das ist hormonelles Tohuwabohu.
Gelenksschmerzen ist ja auch so ein Thema, wo viele Frauen wirklich verzweifeln. Ich habe meine Geschichte auch schon mal erzählt. Ich hatte immer in den Ellbogen so Schmerzen, bin vom Bontius zu Pilatus gelaufen und habe wirklich oft das Gefühl gehabt, dass man sieht schon wieder mit ihrem Ellbogen. Also, und da war ich Mitte 30, würde ich sagen. Ja, rückblickend für mich ganz klar erste Anzeichen. Ja, aber warum sind zum Beispiel Gelenkschmerzen und was kann ich denn da tun?
Bei den Gelenkschmerzen kommen zwei Sachen zueinander. Also zum einen, das wissen wir so über die Frozen Shoulder, noch da nähern wir uns erst ganz, ganz langsam wirklich den Studiendaten zu einem Phänomen, was weltweit schon beobachtet werden kann. Also die Frozen Shoulder, gerade so im asiatischen Raum, ist eines der Wechseljahressymptome. Das hat man hier so gar nicht auf dem Schirm. Was passiert, vermutlich passiert, ist, dass es zu einer Inflammation kommt, zu einem entzündlichen Geschehen. Das ist so als muskuloskeletales Syndrom gerade erst dieses Jahr neu beschrieben worden von der Orthopädin, was ich großartig finde. Denn Orthopäden müssen sich zwingend auch mit unserer Hormongesundheit befassen, wie Kardiologen und.
Also es Psychologen ist im, auch, das wäre auch so wichtig. Ja,
das wäre so gut. Oder eben pfiffige Hausärzte, die es erkennen und die dann gezielt weiterweisen können und sagen können, ich habe den Verdacht, da sind die Hormone schuld, aber guck nochmal, check das Gelenk. Also es kommt vermutlich zu einer Entzündungsreaktion, die Gelenkschmerzen verursachen kann. Und wir wissen, das Östrogen ist an der Kollagensynthese beteiligt. Und Kollagen macht eben nicht nur die Haut so schön glatt und straff und herrlich, sondern wir brauchen das auch als Gelenkschmiere im wahrsten Sinne, ja, dass die Gelenke gut funktionieren. Wenn du sagst, ich hatte diese Gelenkschmerzen so in meinen 30ern, glaube ich noch nicht, dass du da im fulminanten Östrogenmangel warst. Ne? Da denke ich, geht es eher so in die inflammatorische Richtung, von der wir wissen, dass die mit eine Rolle spielt. Der Östrogenmangel, dieser manifeste Mangel, kommt ja erst später, in der späten Perimenopause und Richtung Postmenopause dann. Ne? Also okay. Da würde so das Alter helfen, es ein wenig einzugrenzen. Mhm.
Okay. Schwindel oder auch Herzrhythmusstörungen, das sind ja auch Dinge, die Angst machen und die man, glaube ich, mit den Wechseljahren als letztes in Verbindung bringt.
Unbedingt. Ich hatte eine Patientin, die kam kardiologisch auf den Kopf gestellt, neurologisch auf den Kopf gestellt. An die Hormone hatte niemand gedacht. Sie dachte über einen weiteren Kinderwunsch nach und ich musste sie ganz vorsichtig einfangen und ihr erklären, dass ich denke, es könnten möglicherweise beginnende Wechseljahressymptome sein. Und das ist echt eine harte Keule dann zu verdauen, wenn du eigentlich auf einem ganz anderen Dampfer unterwegs bist. Ja, auch Schwindel, das Innenohr, das hat haben die wenigsten auf dem Schirm, da haben wir die HNO-Ärzte mit im Boot, ne?
Das Tinnitus ist ja ein Riesenthema, ja.
Da haben wir es. Kann von Hormonmangel betroffen sein und sich bemerkbar machen. Wir müssen uns vergegenwärtigen, wir haben im ganzen Körper überall Östrogen und Progesteronrezeptoren sitzen, vor allen Dingen Östrogen. Klar sind diese Zellen dann mit beeinflusst und mit beeinträchtigt. Die Rhythmus, also die Herzweiterleitung, die Signalweiterleitung am Herzen ist damit beeinflusst. Das geht bis auf die Ionenkanäle. Das heißt, das ist auf kleinster Ebene, dass da Veränderungen passieren. Und natürlich merken auch diese Zellen sonst wo im Körper, wenn der Hormonhaushalt nicht mehr stimmt. Und natürlich kommt eine Frau mit Palpitationen, das ist das Fachchinesisch, wenn das Herz dir bis zum Hals schlägt, ja, nicht primär zur Gynäkologin und sagt, mir klopft das Herz so schnell. Die geht zum Hausarzt, die geht vielleicht zum Kardiologen und lässt sich durchchecken, weil das Angst macht. Die gute Nachricht auch hier, in den allermeisten Fällen ist es nicht vital bedrohlich. Es fühlt sich bedrohlich an, ja, wenn das Herz plötzlich aus dem Takt gerät, so schnell klopft und in aller Regel fängt es sich ja auch wieder ein. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass es abgeklärt ist. Selbst wenn ich als Gynäkologin den Verdacht habe, es könnten Perimenopausensymptome sein, schicke ich die Frau zur kardiologischen Diagnostik, dass man einmal weiß, es ist eben nichts anderes, ne? Weil es kann sich ja auch immer was mischen. Wir wissen, dass auch da haben wir mit der Inflammation viel zu tun und mit Autoimmungeschehen, über das wir auch noch nicht gesprochen haben. Die Schilddrüse gerne anfängt, verrückt zu spielen im Zeitraum rund um die Perimenopause herum. Das bedeutet, gerade auch kardiale Symptome, also Herzsymptome, müssen immer auch einmal einen Blick auf die Schilddrüse wert sein, um zu gucken, wie sind denn die Schilddrüsenhormone. Weil wenn die Schilddrüse plötzlich durchdreht und zu viel Hormon ausschickt, kann auch das natürlich Herzrhythmusstörungen verursachen. Also du siehst, das ist so ein ganz buntes Bild, was es gilt, da abzuklären.
Voll. Also, und du hast jetzt auch gerade so was Wichtiges gesagt. Du schickst als Gynäkologin deine Patientinnen noch woanders hin. Im Journalismus sagt man aber check, recheck, double check. Es wäre so wichtig für die Ärzteschaft, dass eben vielleicht auch ein Kardiologe mal, das könnte vielleicht hormonell sein. Oder auch ein Psychologe mal sagt, es könnte hormonell sein. Und. Also es gibt ja, glaube ich, fast kein Fachgebiet, was nicht hormonell sein könnte. Und das ist ja so spannend, dass jetzt schön langsam, Gott sei Dank, weil das Thema Wechseljahre und Frauengesundheit endlich diskutiert und debattiert wird, was da alles rauskommt. Also das ist ja eigentlich irre, oder?
Es dass sind man spannende bisher, Zeiten, oder?
voll, dass man das bisher einfach auch so ignorieren konnte. Ja? Jetzt haben wir schon von den Psychologen gesprochen und die Psyche. Also da geht es ja von depressiven Verstimmungen bis hin wirklich zu Depressionen oder auch Burnout, auch Panikattacken. War auch alles schon mal Thema bei Menomio. Und das kann man ganz schwer nur pauschal beantworten. Auch wieder, jeder empfindet es anders in verschiedensten Intensitäten und so weiter. Aber die Psyche und die Hormonumstellung, das ist auch eine wilde Kombi, oder?
Es ist eine arg wilde Kombi und auch da spielen viele Dinge rein. Ja, zum einen ist es natürlich, wir wissen, Östrogen und Progesteron spielen mit ins Serotoninsystem rein. Wir kennen Serotonin für den Schlaf-Wach-Rhythmus, für unsere Stimmung, für unseren Antrieb. Das ist ein ganz essentielles Hormon. Und wenn plötzlich der Hormonmangel an Östrogen dafür sorgt, dass ich zu wenig Serotonin verfügbar habe, ist greifbar, warum depressive Stimmung möglich ist und. Und umgekehrt das Pferd aufgezäumt, wenn jemand nächtelang nicht schlafen kann aufgrund des Hormonmangels, dass dem jetzt gerade nicht die Sonne aus dem Allerwertesten scheint und die Stimmung auch schon mal besser war, ist ebenfalls greifbar. Dazu kommt, dass sich in der Perimenopause viele, viele neue Dinge bemerke, die ich von mir, meinem Körper, der so lange Jahre verlässlich war, nicht kenne. Das reicht von Banalitäten wie meine Skincare-Routine reicht nicht mehr aus, über warum laufe ich hier los und weiß im Keller nicht mehr, was ich holen wollte. Das bedeutet, ich habe auch so ein gewisses Maß an Enttäuschung und ich verliere so die Verlässlichkeit in die Funktion meines Körpers, meines Geistes. Auch das schlägt einem natürlich auf die Stimmung. Wir sind ja Menschen. Man bleibt ja nicht unberührt davon, dass man plötzlich einfach anders tickt. Out of nowhere. Wir erinnern uns vielleicht nebulös noch, wie sich das angefühlt hat als Teenager, wenn wir so durch diese ganzen Hormonwallungen gingen. Da hatten wir ein supportives Surrounding. Das heißt, wir hatten unsere Familie, die wusste, ey, das sind Teenagerzeiten, das ist jetzt schwer und die haben uns aufgefangen. Und genau das oder nicht weniger als das wünsche ich mir für die perimenopausalen Frauen, dass sie sich aufgefangen und getragen wissen, dass es ganz normal ist, wenn ich ein Wort verliere und wenn ich sage, ja, sorry, Menopause, dass das nicht schlimm ist. Ja, oder dass es nicht belächelt wird oder mit einem dummen Spruch kommentiert wird aus Hilflosigkeit, sondern dass es ein Gefühl des Getragenwerdens gibt.
Drum eben auch der Podcast für glückliche Wechseljahre, weil ich auch finde, dass so sehr diese Symptome und diese Unzulänglichkeiten und diese Umstellung wirklich anstrengend sein kann und nervtötend sein kann. Und mir geht's genauso. Oft wirklich am Arsch, ja. Aber es ist eine riesengroße Chance, endlich auch sich zu priorisieren, sich um sich zu kümmern, hinzuschauen. Hey, wer bin ich? Wo will ich hin? Wie mache ich denn jetzt weiter? Weil ich glaube, spätestens Perimenopause ist auch so das Startzeichen für, hey, und jetzt schauen wir uns einmal an, wo du stehst und wie du auch altern möchtest. Also
unbedingt.
Gesund altern. Ja. Also Longevity ist ja gerade so ein Rabbit Hole, wo ich voll reinkippe. Es wird im nächsten Jahr dann sicher mal eine Folge dazu geben. Aber ich glaube, statt zu sagen, oh Gott, das will das jetzt auch noch, na hör mal auf mit dem, viel besser zu sagen, okay, cool, es ist soweit, let's go.
Absolut. Und das kannst du eben, wenn du gut vorbereitet bist. Das kannst du, wenn du informiert bist. Also für mich persönlich, das ist keine wissenschaftliche, sondern das ist eine Dani-Antwort. Für mich persönlich ist Information immer der Schlüssel. Mit Wissen habe ich das Empowerment pur. Wenn ich Bescheid weiß, warum sind die Dinge, wie sie sind und was kann ich dann tun, bin ich immer am Hebel und kann entscheiden, was tue ich jetzt für mich. Und dann ist es genau, wie du sagst, dann ist es die Zeit, um Weichen zu stellen. Viele Frauen erfinden sich gerade in der Perimenopause nochmal neu, orientieren sich beruflich neu, gehen etwas an, was ihnen schon lange in der Nase steckte und wo ihnen die Chuzpe gefehlt hat. Die machen das jetzt. Ja, weil auch, wenn der Östrogennebel ein wenig sinkt, man ganz klar sieht und ganz rational ist, you can take no more bullshit. Du gehst für deine Sache los und du lässt dich nicht mehr bremsen. Das ist auch die Power der Perimenopause, sensationell.
Voll. Und du bist ja so toll mit der Wissensvermittlung. Also wer auf Instagram der Glückssprechstunde noch nicht folgt, bitte spätestens ab jetzt. Und da habe ich zum Beispiel vor kurzem zum Thema Gewichtszunahme bei dir was gelernt oder gelesen, weil Gewichtszunahme und eben auch dieses gefährliche Bauchfett, was ja auch zu den Symptomen der Wechseljahre gehört, habe eben bei dir auf Instagram gelesen, dass eine Hormonersatztherapie Bauchfett schmelzen lassen kann. Da werde ich natürlich hellhörig. Also, warum könnte eine Hormonersatztherapie helfen und ist Übergewicht genug, um eine HRT zu starten?
Also ich starte mit der Antwort auf die zweite Frage, um das direkt vorwegzunehmen. Nein, um Gottes Willen. Also wenn die Menschen losgehen und sagen, jetzt, ich habe das im Podcast gehört und ich möchte jetzt unbedingt. Nein, also wir haben keine neue Fett-Weg-Lösung im Östrogen. Was das Östrogen tatsächlich kann, Östrogen moduliert den weiblichen Körper. Deshalb haben wir in Zeiten von viel Östrogen unsere klassische Sanduhr-Silhouette. Typischerweise auch da kein One-Size-Fits-All. Das verlagert sich, wenn das Östrogen, der Östrogenspiegel abnimmt, hin zu einer eher androgen betonten Fettverteilung, wie wir das von den Herren kennen, nämlich mit der Fettverteilung um den Bauch. Und du hast es schon gesagt, das ist eben dieses Fett, was auch das viszerale Fett widerspiegelt. Das heißt, das Fett findet sich eben nicht nur als Ring um unseren Bauch, sondern leider auch um unsere Organe herum. Und das macht es eben für das Herz-Kreislauf-Risiko interessant. Ne? Unser metabolisches Risiko steigt mit diesem viszeralen Fett leider an. Die Datenlage zeigt in der Tat, dass unter einer Hormontherapie, unter einer Östrogentherapie, die Körperfettverteilung sich wieder verschieben kann, hin zu Richtung Östrogen betonter Silhouette. Leider hört das auf, sobald wir mit der HRT aufhören. Also es ist für die Dauer, auf die Dauer der HRT begrenzt. Aber, meine Damen, hier kommt das Krafttraining ins Spiel. Wir sollten unbedingt, im besten Falle schon vor der Perimenopause, aber da hatte ich es auch noch nicht auf dem Schirm, beginnen mit Krafttraining. Jeder Muskel lässt Fett um ihn herum schmelzen, so er denn genutzt wird. Und das wird er leider eben nicht nur durch Jogging und Yoga, sondern wir müssen ran an die Gewichte. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Es stärkt unsere Knochendichte und es nährt unsere Muskulatur. Verbunden bitte mit ausreichend Proteinzufuhr, sodass der Muskel auch Nahrung hat. Und dann können wir sogar an dieses hartnäckige Bellyfett. Es gilt, dran zu bleiben und es gilt, nicht traurig zu sein, wenn der Körper sich nachhaltig ändert. Wir müssen unbedingt auch da weg von dem Gedanken an skinny. Wir müssen hin zum Gedanken stark. Ja, es geht nicht um Schlankheitswahn. Es geht um starke Frauen, die, und da sind wir wieder bei der Longevity, gesund alt werden können, die keine Angst vor Knochenbrüchen haben müssen, die so gut gestützt sind, dass wenn sie fallen, aus welchem Grund auch immer, sich nicht schwer verletzen. Ja. Da müssen wir hin. Das können wir. Jederzeit. Auch das, da gibt es tolle, tolle, inspirierende Profile auf Instagram, wo selbst Damen in fortgeschrittenem Alter begonnen haben mit
richtig
Krafttraining.
Richtig geile Ergebnisse erzielen.
Ja,
genau.
Richtig stark.
Ich habe Krafttraining auch schon des Öfteren thematisiert, wird auch immer wieder Thema sein. Ich bin auch im Cardio-Training, weil das eine das andere absolut nicht ausschließen darf. Und eben, wie wir jetzt gesagt haben, also Sport mit Krafttraining, die Ernährung, das Stressmanagement und auch, du hebst den Finger.
Ja, weil du was ganz Wichtiges sagst, das Stressmanagement spielt in all diesen Dingen die überliegende Rolle, kann man fast sagen. Also Stressmanagement spielt mir rein, um jetzt kurz bei dem Bellyfett zu bleiben. Wenn ich Stress habe, kann ich Krafttraining machen, so viel wie ich möchte. Dann ist mein Körper programmiert auf, oh, es sind stressige Zeiten. Behalt mal lieber ein bisschen Reservefett, wir könnten es brauchen. Das schafft dein Körper nicht, loszuwerden, dieses Reservefett, wenn du ihm nicht signalisierst, es geht nicht um die Wurst. Wir sind in Sicherheit, alles ist gut. Das bedeutet, geh ran an dein Stresslevel, senke dein Cortisol-Level, dann weiß dein Körper sich in Sicherheit und nur dann kannst du auch Fett verbrennen. Vorher kannst du dich in der Muckibude abrackern, wie du willst, kannst Proteine futtern, wenn dein Cortisol-Level sagt, es besteht Lebensgefahr, wird dein Körper nicht suffizient abnehmen. Genauso ist es mit dieser Entzündungsreaktion, die stattfinden kann, wenn das Östrogen-Level sinkt. Stress spielt eine ganz essentielle Rolle, wenn wir das Entzündungsgeschehen auf Zellebene senken wollen. Und Stresssenkung ist nicht nur 3 Atemzüge in Ruhe. Stresssenkung ist antientzündliche Ernährung, ist ausreichend Bewegung, wie du sagst, 2,5 Stunden pro Woche Sport. Das darf gerne aufgesplittet werden in ganz kleine Einheiten, wie es in deinen Alltag passt. Auch da wissen wir glücklicherweise schon, 10 Minuten Einheiten bewirken was. Lieber 10 Minuten als gar nichts. Und es bedeutet eben, runterzukommen über Yoga, über progressive Muskelentspannung, über Atemtechniken und. Ganz, ganz wichtig.
Das klingt immer so einfach und andererseits so tricky, aber es ist, also es kommt einfach unterm Strich immer auf das raus. Du musst für dich selber die Initiative ergreifen, ja? Und du musst für dich herausfinden, okay, wie kann ich denn meinen Stress reduzieren? Und das ist natürlich ganz unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel die Meditation gefunden, habe da immer schon wieder mal damit probiert. Es ist mir nie gelungen. Jetzt, wenn ich in der Früh nicht meine Viertelstunde, 20 Minuten, teilweise länger, wenn sie geführt sind, Meditationen habe, merke ich, dass der Tag einfach irgendwie unruhiger ist. Es geht wirklich darum, Schau für dich, was tut mir gut. Dani, wir haben gesagt, wir machen zwei Folgen. Vielleicht als Abschluss zu dieser Folge würde ich nur gern das Thema Austrocknen ansprechen. Wir haben schon gesagt, die Haut wird trockener, die Schleimhäute, die Mundhöhle, also auch im Mund, ja, tut sich ja auch extrem viel. Die Augen werden trockener, die Scheide wird trockener. Also blüht uns das auch alle? Kann es sein? Kommt es auf was an? Und ja, ist es auch schon schlau, irgendwie vorsorglich sich zu wappnen?
Ich wünschte, ich könnte sagen, tue X und es wird alles gut. die ernüchternde Nachricht ist, ja, das Östrogen mangelt uns allen. Und ja, letztlich, wir haben es schon gehört, ist das Östrogen ganz essentiell für den Aufbau der Haut und der Schleimhäute. Das bedeutet, den Östrogenmangel an den Schleimhäuten können wir nicht verhindern, weil wir uns nicht ganz Körper mit Estriol eincremen können. Was wiederum vaginal genutzt hervorragend wirkt. Wir wissen, dass das Estriol eine deutlich schwächere Affinität zum Östrogenrezeptor hat. Das bedeutet, es ist viel schwächer wirksam, ganz platt gesprochen, als das Estradiol. Und gleichzeitig kann es vor Ort den Job machen, den wir brauchen, nämlich die Vagina gut zu befeuchten und durchbluten. Warum ist das so wichtig? Das ist wichtig für die Abwehrlage. Es gibt Frauen, die haben immer wieder vaginale Infektionen, immer wieder Blasenentzündungen, weil aufsteigende Keime die Blase erreichen, einfach weil die Abwehrlage im Vaginalepithel, also in dieser äußeren Hautschicht, nicht mehr funktioniert. Und da hilft uns Estriol, genauso wie bei Brennen, Juckreiz in der Vagina, Schmerzen beim Verkehr, all das um Himmels Willen muss nicht erduldet werden. Estriol ist da wirklich ein guter Stoff und gemäß der aktuellen Datenlage müssen wir uns auch keine Sorgen machen über Thromboseerhöhung, Endometriumkarzinome, also Gebärmutterkrebs oder Brustkrebserkrankungen. Das Estriol ist wirklich sehr, 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 sehr schwach wirksam und wirkt vor allem lokal. Das ist die gute Nachricht für Vaginalblase, Senkungsbeschwerden und Beckenboden, weil all da kommt das Estriol hin. An die Augen kommt es nicht so recht. Es kommt auch nicht an den Mund. Es gibt Frauen, die haben Geschmacksveränderungen, einfach weil sie weniger Speichel produzieren, weil die Mundschleimhaut trockener wird. Jetzt weiß man nicht genau, was geht da rein aufs Östrogen zurück, was ist ein sogenannter nonchalant Alterseffekt. Auch da, wir sind mitten in der Data Gap. Ich hoffe, dass es da irgendwann mal was Greifbares gibt und dass es vielleicht, aber das ist Zukunftsmusik, mal Augentropfen oder geben wird, wenn man sagt, ich möchte das nicht systemisch angehen, sondern ich möchte das vor Ort therapiert wissen. Aktuell, State of the Art, wir können uns nicht das Estriol ins Gesicht schmieren oder sonst wie, da gibt es keine Daten zu, das kann ich leider so nicht empfehlen. Wichtig ist, die Haut gut aufzupolstern, zu feuchten. Und ich meine nicht mit Hyaluronsäure zu spritzen. Wer das möchte, das ist freigestellt. Aber das ist kein medizinischer Ratschlag. Gut zu trinken. Ja, wir können unsere Häute auch von innen befeuchten. Ja, also ausreichend Flüssigkeitszufuhr ist ganz, ganz wichtig. Die Skincare anpassen. Ja, mit gut nachhaltig pflegenden Substanzen. Und das sind andere Substanzen als die, die mir mit 20 gut geholfen haben. Und auch da probiert euch aus. Ja, guckt, was tut meiner Haut gut? Und das mag vielleicht auch in der Perimenopause noch nicht sein, das sein, was in der Postmenopause gut hilft. Ja.
Einmal möchte ich jetzt noch ganz klar nachhaken zu Estriol und vaginale Trockenheit oder überhaupt die Schleimhaut in der Vagina feucht zu halten. Das heißt, auch wenn ich komplett beschwerdefrei bin und ich sage jetzt einmal irgendwas rund um 40 oder Mitte 40, egal, könnte ich das vorsorglich einmal in der Woche, nein, du schüttelst den Kopf, sondern wirklich nur...
Weißt du warum? Weil wir haben es mit einem Medikament zu tun. Hm. Und selbst wenn ich sage, die Datenlage sagt, wir haben ein wunderbares Nutzen-Risikoprofil, ist es keine Präventivmaßnahme, sondern es ist eine Medikation. Und mit einer Medikation gehe ich immer eine Beschwerde an. Das bedeutet, wenn die Frau, die du geschildert hast, einen Juckreiz hat vaginal oder wenn die ihre x-te Infektion hat in diesem Jahr oder wenn bei jedem Verkehr ein Schleimhautriss entsteht, weil die Vaginalschleimhaut doch schon trocken ist, dann können wir sprechen. Aber wenn sie kommt mit dem Wunsch, ich würde gerne was tun, damit es nicht entsteht, würde ich sagen, das ist keine Indikation, mit einem Medikament wirksam zu werden. Denn wo Wirkung, da ist immer mögliche Nebenwirkung. Und dann möchte ich immer Nutzen und Risiken abwägen. Und wenn jemand keine Beschwerden hat, es geht nicht um Wellness, es geht um ein Medikament, dann wäre die Antwort, nee, vorsorglich würde ich es nicht einsetzen.
Ja, vielen Dank dafür. Es war mir nur wichtig, das jetzt einmal wirklich auch abzuklären, weil da geistern ja auch immer so die Mythen.
Es kommt noch.
Okay, aber bitte, es kommt noch was.
Eine Ergänzung, aber auch da haben wir tatsächlich ja ein Symptom. Wenn eine Patientin Senkungsbeschwerden hat, dann kann es durchaus Sinn machen, zu östrogenisieren vaginal, weil wir wissen, dass der Effekt von Beckenbodentraining verbessert wird, natürlich, wenn das gut durchblutet ist. Ja, also das wäre, aber dann haben wir wieder ein Symptom. Ne? Wir haben eine Senkung, die angegangen wird über Beckenbodentraining, gegebenenfalls über eine PSA-Therapie. Dann brauche ich eine Östrogenisierung, um die Frau zu unterstützen, aber auch nicht ohne Symptom.
Okay, wir machen jetzt einmal einen Cut. Fertig sind wir natürlich noch lange nicht, drum wie angekündigt. Wir sprechen in der nächsten Folge weiter über die vielen Symptome, die die Wechseljahre so mit sich bringen. Da kommen dann auch eure Fragen aus der Community dran. Wie immer zum Schluss, wie du mit Doc Dani Kontakt aufnehmen kannst, steht in den Shownotes. Ihr Instagram-Profil Glückssprechstunde habe ich da eh schon ans Herz gelegt. Die Website ist glückssprechstunde.de. Für diesmal sage ich schon mal vielen, vielen Dank, liebe Dani. Und ja, wir hören uns quasi bald.
So machen wir das. Ich habe mich sehr gefreut. Ich danke dir, Daniela.
Meno Mio erscheint immer freitags alle 14 Tage überall, wo es Podcasts gibt. Wenn du die kommende oder generell keine Folge verpassen möchtest, dann folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke, wenn das Spotify ist. Dir gefällt, was du hörst? Dann bewerte Meno Mio mit Sternen. Das hilft mir, das Thema Wechseljahre noch sichtbarer zu machen. Mehr Tipps und Wissenswertes gibt es übrigens auch auf Instagram unter Wechseljahre Podcast, auf LinkedIn findest du mich unter Menomio und www.menomio.at ist auch online. So, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.